Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Nerd Edition.
Das war der Doppler-Effekt.
Wir haben beschlossen, es ist eine Themenfolge.
Ja.
Und wir haben lange überlegt, über was wir reden, weil wir haben schon wirklich viele Themen abgeklappert. Und dann dachten wir uns...
Wir haben beide Literatur studiert.
Wir nerden uns oder haben uns regelmäßig in Sachen reingenördet und haben Dinge, über die wir reden wollen, können, müssen.
Wir haben uns außerdem, das werden wir nicht leugnen, inspirieren lassen bei unserem Lieblingspodcast
Too Many Tabs.
Liebe Grüße.
Too Many Tabs.
Und liebe Grüße an Caro und Miguel. Liebe Grüße an die ARD-Audiothek. We wish we were inside you.
Gebt uns Geld.
You. Ich wusste, dass du schlimm findest, deswegen habe ich es gesagt. Öffentlich-rechtliche, wie schaut's aus? Lesen ist schwul?
Wie wär's?
In der ARD-Audiothek?
Ich da was in den Haaren. So.
Danke.
So, weißt du, wenn man so zerlottert rumläuft, muss man sich nicht wundern, dass man nicht in der ARD-Audiothek ist.
Ich bin in der ARD-Audiothek, nur nicht mit unserem Podcast. Bitch.
Ja,
bin da in der ARD-Mediathek. Ich bin in der ZDF-Mediathek.
Ich muss kurz überlegen, ob ich irgendwo mal aufgetaucht bin. Safe. Ich bin sicher im Hintergrund von irgendeinem Video. Naja, anyhow.
Nun how. Lena Gern sagt. Genau, wir haben Nerd-Themen dabei aus unserem Studium, beide. Ja. Deswegen haben wir ihr mein Handy, Lena hat ihren Laptop. Wir werden euch jetzt quasi Hausarbeiten von uns vorlesen.
Es klingt so, als hätten wir...
Nee, ich lieb das. Und ich vermisse, ehrlich gesagt, ich vermisse nicht viel an der Uni, aber so dieses, ich habe Hausarbeiten auch anders geschrieben, als normale Menschen das machen, wird mir ständig gesagt, weil ich habe die am Stück geschrieben. Ich habe mich so viele Tage in der Bib eingesperrt, bis die fertig war. Das heißt, ihr habt auf so 3, 4, 5 Tage, meistens war es so eine normale Woche.
Ich hatte schon geregelten Arbeitsalltag für dich, also...
Nee, ich bin da dann auch wirklich drin versunken und ich finde es ganz toll. Nee. Und ich darf anfangen.
Mhm. Ganz kurz, ich glaube, mein Highlight im Studium war tatsächlich gar nicht so doll Hausarbeiten, sondern mehr Diskussionen im Kurs.
Ja, alles.
Weil man dann neue Perspektiven hatte zum reinen Nerden und sich so gegenseitig über das Thema unterhalten konnte. Aber manchmal gab es auch gute Sekundärliteratur, mit der man eine ähnliche Konversation hinbekommen hat.
Ja.
Und das war so eine Hausarbeit.
Hm.
Später mehr dazu. Fang du gerne an.
Ich habe ein Deutsch-Thema dabei aus der NDL. Also alles ab Rock ist NDL, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Alles davor ist ADL, Ältere Deutsche Literaturwissenschaft.
Ja.
Und das Ding, wenn man Hausarbeiten schreibt, in NDL vor allem, ist eigentlich, du darfst halt nichts selber erforschen. Du sollst nichts selber rausfinden. Das ist in Englisch ähnlich gewesen, finde ich.
Doch, Anglistik also, war auch einfach, man trägt Quellen zusammen.
Ja, sondern man bastelt halt das so, man sucht halt zusammen, was gut dazu passt. Ja,
was und, die eigene These untermauert.
Ja, ich habe aber einen Dozenten gehabt, der war da nicht so Fan davon.
Geil.
Der ist richtig, richtig cool. LG, ich sage einfach seinen Namen. LG, Dr. Martinetz. Doktor, ist er Doktor? Herr Martinetz?
Ich glaube, ja. Ich glaube, er ist Doktor.
Ich glaube, er hat seine Doktorarbeit abgegeben, während ich studiert habe.
Ja.
Ich glaube, er ist Doktor jetzt. Der ist auf jeden Fall ultra, ultra cool.
Der geht auch immer mit seinen Kursen ins Theater.
Ja.
Deswegen habe ich dich öfter vom Instagram-Account von seinem neuesten Kurs irgendwie getaggt.
Er war mit uns im Theater und er hat zugegeben, dass das Stück so langweilig war, dass er eingeschlafen ist. Toll.
Passiert. Und nicht am Theater Regensburg.
Nein,
wir haben nur spannende Stücke. Bitte kommt vorbei, gebt uns Geld.
Wir waren in München im Theater. Und
nicht, dass mein Chef zuhört und sich denkt, oh,
hallo, Herr Rütschel. Na?
Ich würde mich über eine Gehaltserhöhung freuen, danke.
Und der hat nämlich cool gefunden, dass wir so mal so ein bisschen Nischenthemen machen. Deswegen habe ich einfach alle meine NDL-Kurse bei dem gemacht. Ich habe Zulassungsarbeit bei dem geschrieben.
Ich weiß nicht, was du...
Facharbeit, Bachelorarbeit, das war beides, nicht das andere. Meine Zulassungsarbeit ist quasi auch meine Bachelorarbeit, also es zählt als beides. Und das habe ich alles bei dem gemacht.
Kurz, es zählt als beides, wenn man es clever anstellt.
Wenn man es clever
ist nicht immer macht. So, dass jede Zulassungsarbeit auch eine Bachelorarbeit ist.
Ja. Aber mir ist quasi
ich habe meine Sachen alle schlau gewählt und dann habe ich zu meinem Staatsexamen mein Bachelor
so
geschenkt gekriegt. Also ich habe nichts zusätzlich machen müssen. Und ich habe ein Seminar belegt bei ihm über die Empfindsamkeit.
Nein.
Die Empfindsamkeit ist quasi eine Untergattung in der Aufklärung.
Mhm.
Also Aufklärung war ja so sehr viel Denken und sehr wenig Fühlen.
Mhm.
Das ist so, wie wir es in der Schule zumindest gelernt haben. Und ich weiß nur, dass wir in der Schule gelernt haben, dass Aufmerksamkeit, Aufklärung und Empfindsamkeit Gegenbewegungen sind. Und das stimmt nicht ganz.
Ah. Wir haben in der Schule nicht über Empfindsamkeit geredet, glaube ich.
Die ist so ein Halbsatz in der Aufklärung meistens.
Da kann ich mich nicht dran erinnern, wenn.
Der Unterschied ist aber eigentlich nur, dass die Aufklärer sagen, also Lessing zum Beispiel, ist ein großer Aufklärer gewesen.
Kant.
Die sagen, dass das Denken überm Fühlen steht.
Ja.
Und die Leute aus der Empfindsamkeit sagen aber nicht,
dass das Fühlen,
überm Denken steht. Sie sagen, dass Denken und Fühlen gleichwertig sind. Und einer dieser empfindsamen Herrschaften ist Klopstock.
Klopstock. Ich weiß genau, auf was du jetzt hinaus willst. Lass mich raten, die Klopstocksche Odentheorie.
Das ist so geil.
Theresa ist so geil.
Leute, ihr seid nicht ready. Es ist die nerdigste Hausarbeit, die ich jemals geschrieben habe. Aber sie ist ja meine Lieblingshausarbeit. Und ich hätte einfach einen Einser gekriegt, wenn ich dran gedacht hätte, einen Titel drauf zum Schreiben.
Das ist nicht so schlau.
Ich habe sie einfach abgegeben ohne Titel.
Das heißt, du bekommst 1,3 dann. Oder noch schlechter.
Ich glaube 1,7.
Oh.
Ja. Oh. I don't know. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall.
Also ich habe in der Hausarbeit, ich jetzt wahrscheinlich gerne 1,0 bekommen.
Ich habe 1,3 gekriegt.
Okay.
Ich weiß es nicht mehr. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, die war gut. Das, was da drin steht, stimmt. Deswegen kann ich es euch ja erzählen. Und ich habe eine Hausarbeit geschrieben über die klopstockische Odentheorie. Und Klopstock ist
Oden nicht im Sinne von Odenwald, sondern im Sinne von eine Ode.
Eine Ode. Oder an die Freude zum Beispiel. Klopstock ist, man kennt den Namen vielleicht, man kennt nicht wirklich Werke von ihm. Man kennt Klopstock höchstens aus dem Zitat aus Die Leiden des jungen Werther, dass der Klopstock schreit, wenn dieser so.
Mhm.
Und das wird ihm nicht gerecht.
Mhm.
Klopstock war der erste deutsche Literaturstar.
Mhm.
Der allererste, der wirklich geschafft hat, aus seiner Literatur ein Geschäft zu machen.
Mhm.
Der wirklich davon leben hat können, ohne Gönner, ohne Mäzen, ohne irgendeinen Adel, der da Geld drauf schmeißt. Und dann, der war quasi der erste Poetry Slammer. Der ist rumgefahren und hat seine Sachen vorgetragen.
Aber er hatte auch nur 5 Minuten. Und am Ende des Abends hat er eine Flasche Sekt und einen Büchergutschein gewonnen.
Genau. Er ist immer schon einer gewesen. Er war quasi persönlich sehr berühmt und deshalb war seine Literatur sehr berühmt.
Mhm.
Aber die Berühmtheit seiner Literatur ist mit ihm gestorben.
Mhm.
Weil man nicht so wirklich einfach sagen hat, man liest eh relativ wenig Oden eigentlich.
Ja.
So. Und das Ding mit der Odentheorie bis dato war, dass es vier verschiedene Odenstrophen gab.
Mhm.
Also wo das Metrum und das Reimschema und die Betonung und alles vorgegeben ist. Die waren aber alle aus dem Lateinischen.
Mhm.
Und Klopstock war dann der diese Odentheorie aufs Deutsche übertragen hat.
Mhm.
Weil er gesagt hat, Deutsch klingt ganz anders und ist ganz anders als Latein.
Korrekt.
Deshalb brauchen wir eigene Odenstrophen.
Mhm.
Und die hat er erfunden.
Lol.
Und das ist wirklich ein bisschen irre.
Ist auch ein bisschen anmaßend.
Es ist komplett anmaßend.
Leute, ich sage euch jetzt mal, wie ihr das tatsächlich zu machen habt. So.
Nee, er hat tatsächlich gar nicht so diesen. Ich habe sehr viele so poetologische Schriften lesen müssen, zum Beispiel diese ganz große Dramentheorie von Gottsched. Und da steht ja wirklich drin, Leute, das ist, wie deutsches Drama funktioniert, so und nicht anders, so machen wir es.
Mhm.
Klopstock, der ringt um Wörter. Der probiert wirklich sehr verzweifelt. Er versucht zu erklären, wie er das meint und wie er das macht.
Mhm.
Und er schafft es nicht ganz.
Schwierig.
Mhm. Also das finde ich sehr sympathisch, dass er eben, er stellt sie nicht hier und er sagt, das ist, wie es funktioniert, sondern er probiert sehr verzweifelt zu erklären, wie er Literatur versteht.
Und wieso das sinnvoll wäre, so wie er denkt?
Nee, einfach wie er es gemacht hat.
Okay. Aber dann ist es ja keine Theorie, sondern eine Erklärung seines Schaffens.
Definitionssache. Ich finde, wenn ich sage, das ist eine Theorie, ist das ja ein allgemeingültiges Faktum und nicht.
So habe ich das gemacht.
Ja. Also ich sage ja nicht, meine Zahnputztheorie ist, dass ich dabei ein Lied höre und auf einem Bein stehe und erst Mitte, links, oben und dann rechts mache. Weißt du?
Er will schon, glaube ich, dass andere das auch so machen. Er sagt aber eben vor allem, sagt er mal, wie er es macht. Mhm. Und was bis dahin, was da eben auch das komplette Novum war, ist, dass er seit der Antike der Erste war, der gesagt hat, es ist übrigens wichtig, wie man diese Gedichte ausspricht. Mhm. Gedichte sind dazu gemacht, um gesprochen zu werden. Mhm. Das war bis dahin überhaupt nicht der Fall und es ist auch danach nicht mehr der Fall gewesen. Das hat sich nicht durchgesetzt, sondern es war so, das Gedichte liest man leise. So, das ist ja das, was mich zum Beispiel bei Dramen immer wahnsinnig aufregt, dass wir die alle lesen in der Schule, obwohl das ja was ist, was man offensichtlich anschauen sollte. Und er war der ganz großen Überzeugung, dass das Mündliche wichtiger ist, wie zum Beispiel also die Leute im alten Rom. Mhm. Also Cicero hat zum Beispiel auch gesagt, so reden, also so, man schreibt schon Sachen auf, aber nur, damit man es dann da hat, wenn man drüber redet.
Voll.
Genau.
Dann, macht ja auch Sinn, also Poesie war ja generell oft ein vorgetragenes Ding und also so rezitierenmäßig.
Ja, ja. Ganz lang gibt es ja nur mündlich als einfach, weil ja. Keine Schrift.
Ich muss kurz, ich habe wirklich, diese Mascara bröselt ein bisschen. Ich habe jetzt erst im rechten Auge was gehabt, jetzt im linken Auge. Also falls ich das Weinen anfange, ist es nicht, weil ich so bewegt bin von der Odentheorie, irgendwas im Auge habe.
Klopstock hat also diese Odentheorie geschrieben. Ich habe angefangen, mir die durchzulesen, mich da einzulesen. Dann war ich fertig mit dieser Odentheorie. Die hat eine 100 Millionen Seiten, die war relativ kurz und knackig. Und dann bin ich auf das erste Problem gestoßen, nämlich, dass dieser Typ diese Theorie auf diverse Fachbegriffe stützt, die er erfunden hat und die nirgends wirklich erklärt sind.
Wieso auch nicht? Also.
Und das ist, was ich meine mit, er ringt nach Worten.
Naja.
Er probiert sehr verzweifelt, uns zu erklären, was er damit meint. Er schafft es manchmal sehr gut, manchmal schafft es nicht. Und dann bin ich halt in die Sprechstunde gegangen von meinem Dozenten und habe gesagt, was mache ich denn jetzt?
Help.
Und er war so, naja, dann definierst du die jetzt. Er hat mich gesiezt. Er ist höflich. Und dann, und da war ich so zum ersten Mal so, ich darf was selber machen.
Das geht.
In der Literaturwissenschaft. Ja. Toll.
Ganz kurz, auch manchmal beim Hausarbeiten schreiben, man war so, das ist Allgemeinwissen. Ich weiß das einfach. Und dann musste man trotzdem eine Quelle dafür suchen. Also das ist
aber meine,
eher scheiß ernst.
Bei meiner Didaktik-Hausarbeit über Poetry Slam habe ich als Nummer 1 Quelle ein Interview mit Dippelpsyd Pauline Füg angegeben, die ja der Slam-Kollegin von mir ist und die exakt das gesagt hat, wo sie auch weiß, aber naja, ich darf mich selber nicht als Quelle hernehmen. Naja, wir starten mit
Wissenschaft.
Zeitausdruck und Tonverhalt. Mhm. Zeitausdruck ist, sagt er, die horizontale Bewegung eines Verses. Das ist also, wenn man es ganz, ganz runterbricht, schnell und langsam. Es gibt schnelle Silben, es gibt langsame Silben und er meint eben nicht nur betont, unbetont, er meint auch schnell und langsam. Bis dahin war nur bekannt, unbetont, betont. Das ist ihm ganz wichtig.
Aber hat es auch was mit der Betonung zu tun der rezitierenden Person oder sagt er, es geht nur um die,
Zum
wenn
Beispiel,
man Siri den Text vorlesen lassen würde, wie schnell sie die Silben betont.
Genau.
Okay.
Es gibt offene und geschlossene Tonsilben.
Ja,
die geschlossenen sind kurz, die offenen sind lang.
Aber man kann ja auch sagen, Auto.
Nee.
Dann ist O. Ja, lange.
Nee. Gut. Es geht darum, tatsächlich, wie schnell die deutsche Sprache ist. Eben nicht das Lateinische, sondern die deutsche Sprache. Wie schnell und langsam die ist. Das ist relativ einfach erklärt. Es geht also darum, wie viele schnelle und langsame Silben sind aufeinander. Und das ist dann der Zeitausdruck. Und der ist entweder schnell oder langsam. Und der kann innerhalb von einer Ode natürlich konstant bleiben. Er kann sich aber auch ändern zwischendurch. Und dann gibt es den Tonverhalt. Das ist ein bisschen komplizierter. Und da haben wir quasi das erste Problem, dass Klopstock nicht am Versmaß sich aufhängt, wie alle anderen für immer und auch danach wieder das gemacht haben, sondern er sagt, es gibt einen Wortfuß. Also nicht nur der Vers hat einen Rhythmus, sondern jedes Wort hat einen Rhythmus. Er bricht es wirklich runter auf die kleinste Instanz.
Und was der ja auch stimmt.
Ja. Und der Tonverhalt ist dann die vertikale Bewegung. Mhm. Also geht die Stimme hoch oder runter.
Ah, okay. Mhm.
Innerhalb von einem Wort, das kann man quasi alles, es fängt beim Wort an und dann ist aber innerhalb von einem Wort, innerhalb von einer Phrase, innerhalb von einem Satz, innerhalb von einem Vers, innerhalb von der ganzen Ode. Also die beiden sind wahnsinnig wichtig. Ich habe das zu. Gefühl, du hörst mir gar nicht zu.
Nein, ich höre dir voll zu. Ich muss nur diesem kleinen süßen Gesicht zugucken, aber ich höre dir zu. Ich mache das gerade, als würde ich den Podcast hören.
Okay. Okay. Und da sagt er, es ist wichtig, dass eben Tonverhalt und Zeitausdruck irgendwie in der Symmetrie miteinander sind.
Mhm.
Das heißt, wenn es schneller wird, muss die Stimme auch nach oben. Wenn es langsamer ist, geht die Stimme wieder ein bisschen nach unten.
Mhm.
Und das beeinflusst sie gegenseitig. Mhm. Und man muss quasi beides im Auge haben, damit es zum Schluss ein wohlklingendes Erlebnis ist. Das heißt, er schreibt die Ode nicht nur mit, das sind so viele Silben, da müssen so und so viel, das muss sie so und so reimen, sondern das muss sie so und so anhören.
Jesus. Mhm.
Das muss sie so und so anhören, damit es bei mir, damit es ein Gefühl auslesen kann bei den Leuten, die zuhören.
Mhm. Das klingt extrem kompliziert.
Ist es auch?
Also danach, also
er macht es auch wirklich nicht einfach.
Ich würde jetzt nicht diese Odentheorie lesen und mir dann denken, ach, lass mal eine Ode schreiben.
Aber es ist wirklich irre, weil er der Erste ist, der das sagt. Mhm. Also es ist wichtig, wie das klingt. Und deutsche Wörter klingen so und so. Mhm. Dieses Wort klingt so und so.
Mhm.
Und deswegen muss ja dann immer, sagt er, zum Inhalt passen.
Mhm.
Das heißt, man kann zum Beispiel nicht super viele schnelle Silben hintereinander haben, wenn der Inhalt eigentlich traurig ist.
Mhm.
Da muss man bei der Wortwahl aufpassen, nämlich langsame Wörter.
Ja, macht Sinn.
Das passiert sprachgeschichtlich sowieso automatisch oft, dass die traurigen Wörter traurig klingen und langsam, aber halt nicht immer.
Ich glaube, das ist ja auch, also aus einer schreibenden Perspektive passiert es ja ganz oft auch unterbewusst, dass man irgendwie, wenn man zum Beispiel übers Verliebtsein schreibt oder so, sehr weiche Silben verwendet und wenn irgendwie, wenn man wütend ist, eher so zischende, harte Laute.
Und alles, was wir in der Schule oft untersucht haben, dass wenn was Gruseliges oder Trauriges sind, viele O's, A's, U's und sonst irgendwie happy sind, viele I's und E's.
Ja.
Weil da A, das ist höher.
Ja.
Und
merkt man ja, wenn man den Mund auf und A, E, U.
Ja, das Vokaltrapez.
Der Mund geht immer weiter zu.
Genau. Und diesen Wortfuß, den er da erfunden hat, da unterscheidet er, und das muss jetzt auf der Zunge zergehen lassen, er unterscheidet 18 langsame und 15 schnelle Wortfüße.
Jesus.
Mhm. Das heißt, es gibt insgesamt über 30 verschiedene Wortfüße, die er alle benannt und alle definiert hat.
Was ist denn für ihn ein Wortfuß? Also wie groß ist für ihn die Einheit?
Wortfuß ist eben das innerhalb von einem Wort geht die Stimme da hoch oder runter.
Ja.
Genau.
Aber ist es dann pro
ein
Silbe?
Ein Wort.
Okay.
Pro Wort.
Aber geht nicht innerhalb von einem Wort manchmal die Stimme auch hoch und dann wieder runter?
Erzähl ihm das nicht.
Okay.
er geht von einem Wort.
Staubsauger. Zum Beispiel ein kleiner Peak.
Ja.
Oder Kühlschrank. Runter, hoch.
Ja, aber es
wäre ja für ihn dann zwei Wortfüße. Also ein Wortbein. Hier ist mein offizieller Zusatz
macht
zur
die neue deutsche Odentheorie.
Die Klopstock-Krebsche Odentheorie mit Wortbeinen.
Ja.
Dann können wir ganz kurz, wie der Captain den Laptop anguckt, als würde er gleich eine Hausarbeit schreiben. Toll. Hau in die Tasten, Captain. Lass es raus.
Genau. Das muss also alles symmetrisch sein, damit es einen Wohlklang ergibt. Dann gibt es den Mitausdruck.
Das wäre runtergeplumpst.
Und da hat er einfach, das ist das Nerdigste, was man sagen kann, aber er hat eine neue Art zu dichten erfunden. Tatsächlich. Wirklich?
Ja, ja.
Ich weiß, du lachst, es klingt so lächerlich, aber er hat wirklich eine neue Art zu dichten erfunden, indem er das ins Deutsche übertragen hat. Weil alles, was wir vorher gehabt haben, war immer übertragen aus anderen Sprachen. Also zum Beispiel, Sonett ist ja aus dem Italienischen übernommen.
Ja.
Und er hat eben gesagt, das funktioniert nicht, weil Deutsch ist nicht das gleiche wie Italienisch, ist nicht das gleiche wie Latein. Wir brauchen unsere eigenen Sachen. Und dann hat er halt angefangen und dann ist niemand wirklich mitgezogen. Aber ich finde, er hat schon recht, dass er sagt, man kann nicht einfach sagen, das Sonett, da hat ein Vers so und so viele Silben, nur weil das im Italienischen so ist.
Ja, ja.
Also es ist einfach nicht das Gleiche. Und dann das nächste ist der Mit-Ausdruck.
Mhm.
Der Mit-Ausdruck, da geht es dann eben nicht nur um Längen und Kürzen, es geht auch um betonte und unbetonte Silben, es geht um Rhythmus, es geht um Wortakzente, es geht darum, fängt man mit einem unbetonten oder mit einem betonten, mit einer betonten Silbe an, dann gibt es die Kadenz, also ist die letzte Silbe betont oder unbetont. Das ist alles eher.
Ah, spannend.
Ja.
Ich würde sagen, das haben wir immer bei so Metrum-Analysen.
Ja, also das gibt's vorher auch schon, aber er fasst es quasi alles zusammen. Also man spricht beim Sonett, spricht man auch von Kadenzen und so, aber er fasst es alles zusammen. Und aus diesen ganzen neuen Kategorien, die er sich da erfunden hat, gibt's eben, das ist alles miteinander, ist der Mitausdruck. Das hat er auch nicht ganz genau, ganz genau definiert. Er sagt aber, Wert und Funktion des Metrums bestehen vor allem darin, als metrischer Ausdruck die Aussage des Dichtwerks zu intensivieren.
Mhm.
Das heißt, auch da sagt er, und das ist das Novum, er sagt, die Form des Gedichts muss sich an den Inhalt anpassen.
Ja.
Und das ist wirklich, das hat sie durchgesetzt seitdem.
Ich wollte gerade sagen. Ja.
Und das war vorher genau andersrum.
Aha,
wir haben eine feste Form, zum Beispiel so nett,
ja,
ist das,
da
was man am meisten kennt.
Dann den Inhalt
und da
rein.
Gießt man den Inhalt rein.
Ich würde sagen, bei Gedichtsanalysen, die wir so in der Schule gemacht haben oder die ich so in der Schule gemacht habe, war es dann auch immer, was sagt uns das Metrum an der Stelle? Wieso ist das Metrum hier? Wieso ist ein Bruch im Metrum in dieser Zeile? Was?
Aber erst ab nach der Aufklärung.
Danke, Klopstock, dass man so Füllmaterial für zwei weitere Seiten in der Gedichtsanalyse hat.
Nein, aber ich finde, das habe ich immer das Coolste gefunden an der Gedichtanalyse. So, wo sind da Unregelmäßigkeiten und warum?
Ja.
Warum sind die da?
Und wieso hat man die Regelmäßigkeit gewählt? Also wieso ist überhaupt, keine Ahnung, das Metrum die ganze Zeit Jambus?
Ja.
Also das hat ja auch meistens eine Bedeutung.
Ja. Und wieso an der Stelle eben nicht? Das sind die interessanten Stellen an einem Gedicht. Und das hat mehr oder weniger Klopstock erfunden.
Spannend.
Der hat gesagt, die Form muss sich nach dem Inhalt richten, weil sonst kommt der Inhalt nicht rüber, dann ist der Ausdruck nicht da. Und er sagt eben, das Metrum muss zu dem Gesagten passen. Und das ist schon also ein bisschen griechisch angehaucht. Also die haben das auch schon gesagt, aber er geht einfach nur einen Ticken weiter. Und er entwickelt eben alle diese Strophen mit all dem im Hintergrund.
Mhm.
Und er hat dann eben zum Beispiel, er hat halt verschiedene Strophen, die haben alle wahnsinnig komplizierte Namen, die habe ich auch da nicht stehen. Aber er hat wahnsinnig viele verschiedene gemacht. Und dann gibt es die eine für was Trauriges, die andere für was Glückliches. Die eine ist traurig und wird dann glücklich, die andere ist andersrum.
Aber so. Die sind nicht in ein festes Muster gegossen?
Das ist dann ein festes Muster, aber du kannst dir quasi das aussuchen.
Also wie so ein Baukastensatz.
Genau.
Mhm. Cool.
Genau. Ja. Du kannst dir das aussuchen, was gerade zu dem passt, was du hast. Und quasi, wenn das alles zusammen funktioniert, dann ist eine Strophe oder eine Ode fähig zum Mitausdruck. Was wir wollen, ist der Mitausdruck, das andere sind die Bausteine.
Mitausdruck im Sinne von, die Form drückt mit aus.
Genau.
Sozusagen. Ja. Mhm, mhm, mhm.
Genau. Und er sagt eben, diese Odenstrophen, das ist nicht eine wahnsinnig feste Form, die man unbedingt einhalten muss, sondern das ist, wie er denkt, das funktioniert.
Mhm.
Quasi so als Art Guideline.
Mhm.
Also er ist eben nicht Gottsched. Er sitzt hier nicht hier und sagt, so ist es. Nicht
ich
anders.
Heiße Gottsched, aber ich bin auch Gott.
Genau. Dann gibt es zum Beispiel auch noch sowas wie Stammeln, wo er absichtlich mit einbaut, dass zwischendurch ganz lange Pausen drin sind, die man an der Stelle einfach braucht, inhaltlich, um klarzukommen auf das, was gerade passiert ist. Und wenn das alles funktioniert, wenn das alles zusammenpasst, dann ist diese Odenstrophe fähig zu einer Herzrührung, was ein wirklich tolles Wort ist.
Wow.
Und das ist, was er will. Und das ist eben komplett neu gewesen damals, dass Klopstock Denken und Fühlen gleichsetzt. Mhm. Und er sagt, das ist ein Zitat, das sind Zustände, die sich gegenseitig, wechselseitig hervorrufen.
Ja.
Damit stellt er sie gegen viele Leute seiner Zeit, zum Beispiel Lessing, der Klopstock wahnsinnig gehatet hat. Aber Lessing hat alle gehatet. Aber er stellt sie auch gegen Klopstock, gegen Gottsched und so weiter. Und was sie aber eben durchgesetzt hat, also was auch noch funny Side Fact ist, ist, dass probiert's mal zum Spaß, eine Klopstock-Ode zu lesen. Mhm. Vorzulesen laut. Schwierig bis unmöglich.
Gib mir 3 Sekunden.
Schwierig bis unmöglich.
Mach deinen Punkt gerne fertig. Ich werde dann gleich eine Klopstock-Ode.
Weil du eben die Show, du kannst es nicht einfach so vom Blatt vorlesen und es ist perfekt, sondern du musst dich vorher schon ein bisschen damit beschäftigen.
Watch me, Alter, watch me.
Und er war eben hervorragend natürlich drin, seine eigenen Sachen vorzulesen. Und hat da wirklich, Leute haben reihenweise geweint, wenn der Gedichte vorgetragen hat.
Ich habe hier Friedrich Gottlob Klopstock ist auch ein hervorragender Name. Die Frühlingsfeier.
Ja, ist auch gut.
Erste Fassung aus 1759. Ah, es gibt doch eine spätere Fassung. Machen wir die erste?
Egal.
Nicht in den Ozean der Welten alle will ich mich stürzen. Nicht schweben, wo die ersten Erschaffenen, wo die Jubelchöre der Söhne des Lichts anbeten, tief anbeten und in Entzückung vergehen. Meinst du schon?
Nee, weil es klingt nicht richtig. Findest du nicht? Es klingt nicht ganz richtig.
Nur um den Tropfen am Eimer. Soll ich es nach Poetry Slam lesen, wenn du sagst, Klopstock war der erste Poetry Slam?
Nein!
Nur um den Tropfen am Eimer, um die Erde nur, will ich schweben und anbeten. Stop Halleluja.
It. Halleluja. Aber du weißt, was ich meine.
Auch der Tropfen am Eimer, ja.
Also man liest es und ist so, was ist da jetzt so special draw? Aber wenn man eben dann nur schaut, wie hat sich er die Betonung vorgestellt, wenn man das alles rausrecherchiert, was man muss, damit man es richtig vorlesen kann, dann scheppert es richtig. Hm. I promise you.
Ich finde einfach, aber was steht da? Aber du Frühlingswürmchen.
Frühlingswürmchen.
Aber du Frühlingswürmchen.
Genau.
Klingt ein bisschen wie eine Beleidigung.
Du Frühlingswürmchen.
Das stimmt. Genau. Was Klopstock also da gemacht hat, ist nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man eine Ode schreibt, sondern das ist eher so ein, du musst das und das machen, damit das und das Gefühl rauskommt. Und deswegen ringt er oft so nach Worten, weil er halt so ist so,
Ich kann Gefühle nicht beschreiben.
Es muss sich halt so und so anfühlen, checkst
ja,
du.
Ja.
Checkst du.
Und es geht um die Vibes, Bro, es geht um die Vibes.
Und das heißt, er hat der deutschen Literatur wahnsinnig viel hinterlassen, obwohl man das halt nicht weiß, dass er das war. Und er war der Erste in Deutschland, der gesagt hat, es ist wichtig, wie sie das anhört und es ist wichtig, wie das rüberkommt und man muss, wenn man ein Gedicht schreibt, auch im Kopf haben, wie man das gut vorlesen kann, damit man Gefühle fühlen kann.
Was an sich ja auch, weiß nicht, ob ich nur jetzt Worte in den Mund lege, ein niedrigschwelliger Ansatz ist.
Ja, voll.
Weil, also nicht alle können lesen oder konnten lesen. Und genau. So können auch alle teilhaben beim Hören und Verstehen.
Ja.
Vor allem, wenn man Gefühle fühlt beim Hören.
Ja.
Easy.
Cool. Und das ist Poetry Slam.
Ach je. Gottlob Klopstock, der erste Poetry Slammer.
Ja.
Boah, stell dir vor, das als Künstlername.
Klopstock.
Aber dann Gottstock Klopplob.
Toll.
Ja. Hammer.
Genau, und da war irgendwas aus dem Schluss noch gestanden, was eben geblieben ist. Und da habe ich geschrieben, auch wenn Klopstock von vielen anderen deutschen Dichtern, wie eben beispielsweise Lessing, stark kritisiert wurde, wurde ihm durch die Zeitgerechtigkeit zuteil. Denn das deutsche Hexameter, der freie Vers, der ja wirklich sehr lang sehr berühmt war, und damit seine Art zu dichten, setzte sich letztendlich durch. Der hat wirklich, irre, der Typ hat eine neue Art von Dichtung erfunden.
Klar. Du, wenn man Langeweile hat.
Crazy. Crazy.
Tatsächlich ein bisschen.
Ja. So. Von einem doch viel länger geredet, als ich gedacht habe. I'm sorry.
Alles gut. Von einem Literatur-Bro zum nächsten Shakespeare. Ich hatte
wir machen noch eine extra Folge mit 2 Frauen.
Ja. Ich dachte eigentlich, weil du meintest, du möchtest die erste Schriftstellerin
Deutschlands vorstellen. Ja, ich habe überlegt, ich wollte eigentlich Roswitha von Gandersheim machen. Und dann habe ich aber gesehen, die hat doch auch einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel. Und dann habe ich das so ein bisschen langweilig gefunden, weil das kann man nicht so leicht googeln. Da muss man wirklich die ganze Odentheorie
lesen. Dann lest ihr einfach den Wikipedia-Artikel durch und beschwert euch nicht, dass wir nicht über Frauen reden.
Roswitha von Gandersheim ist wirklich ganz, ganz toll. Es war Deutschlands erste Schriftstellerin. Jetzt du.
Ich hatte einen Kurs zu Early Modern Literary Couples. Und wir haben unter anderem Shakespeare gelesen, weil Early Modern Literature
ist quasi Shakespeare.
Man kommt nicht um Shakespeare drumherum in der Anglistik. Und ich habe mir...
Es ist quasi nur Shakespeare.
So gefühlt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in diesem Kurs alles gelesen haben, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß, dass ich Early Modern Literature im Staatsexamen gehabt habe und mir exakt Shakespeare gelesen und sonst nichts.
Tja. Dann, wir haben auch anderes gelesen.
Okay.
Doch, düster kommt was zurück. Nee, wir haben, doch.
Gibt's, aber.
Wir haben, aber, ja, es ist primär Shakespeare.
So klein.
Ich werde, also im Englischen heißt es A Midsummer Night's Dream. Ich werde, deswegen sage ich im Deutschen auch sehr oft Midsummernachtstraum, aber es ist im Deutschen ein Sommernachtstraum. Warum auch immer. Wieso man das mit weggelassen hat, ich verstehe es nicht. Egal, ein Sommernachtstraum. Ist, würde ich sagen, nach Romeo und Julia das bekannteste Shakespeare-Stück?
Ich glaube, es ist die bekannteste Komödie.
Ja. Oder? Also würde ich sagen, kennen viele.
Zumindest den Namen nach.
Ja.
Der Plot ist ein bisschen irre, deswegen check ich, dass man den vielleicht nicht so parat hat.
Ja, aber man weiß, es geht irgendwie so um so Liebeswirren und so, was so mit Nacht im Sommer. Ich werde kurz noch einmal die Handlung zusammenfassen. Die Haupthandlung habe ich in der Hausarbeit eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt. Es geht um Theseus und Hippolyta. Theseus ist der König von Athen.
Der Typ mit dem Schiff.
Ja, stimmt.
Schiff von Theseus.
Und Hippolyta ist die Königin der Amazonen und die beiden sollen heiraten. Und das ist sozusagen die Rahmenhandlung. Und dann kommt Egeus, wie auch immer, an den Hof von Theseus und sagt, film doch nicht, wie er sich seinen Schritt leckt. Das ist kein ASMR, das ich möchte.
Ich schnurr gerade so laut. Ihr habt gar nichts gefilmt.
Ich habe vorhin schon mal ein Schnurrmikro. Habe ich Film gesagt?
Ja.
So, nimm das doch nicht auf. Egeus geht an den Hof von
Er geht an die Hose von.
Egeus geht an den Hof von Theseus und sagt, Moinsen, meine Tochter Hermia soll Demetrius heiraten. Die ist aber verliebt in Lysander. Sag ihr mal, dass sie den heiraten soll. Und Theseus ist so.
Mein Gott, Lysander?
Ja. Theseus ist so, Hermia, heirate Demetrius.
Wir kennen einen Lysander, das ist der Joke.
Lysander ist auch verliebt in Hermia, also an sich wäre das perfekt. Aber der Vater von Hermia ist so, nee, ich möchte den nicht, ich möchte den anderen. Und dann gibt es noch die beste...
Ja, das sind wirklich alle sehr wild ineinander verliebt.
Ja, und dann gibt es noch die beste Freundin von Hermia, die in Demetrius verliebt ist, mit dem Hermia verkuppelt werden soll. Und die Freundin heißt Helena. Und alle sind ganz unglücklich. Demetrius ist aber auch in Hermia verliebt. Also Demetrius will sie auch heiraten. Also es ist nicht so, dass Demetrius in Helena verliebt ist und das würde dann aufgehen, sondern es ist alles ein bisschen kompliziert. Und dann gibt es, warum auch immer, noch ein Elfenreich, das da so auch mit rumfliegt. Und da gibt's Oberon, den König der Elfen, und Titania, die Königin der Elfen. So, und dann gibt's noch Puck, so ein kleiner Kobold, der so Scheiß macht und so mehrere Elfen und einen Esel. Kurz gesagt.
Puck ist der, den der Typ spielt aus Dead Poets Society.
In einem Film oder wie?
In dem Buch. Club der Toten Dichter.
Achso, da spielt er dann.
Ja,
achso,
da spielt der Puck.
Ich war gerade so der Schauspieler aus dem
Film.
Der
Schauspieler, der Typ im, im Film und im Buch.
Anyhow, ich habe mir Sommernachtstraum angeguckt und analysiert, wo da Kritik am Kolonialismus versteckt ist. Mhm. Denn Shakespeare hat in einer Zeit gelebt und geschrieben, wo Kolonialismus auf jeden Fall noch nicht am Peak war, aber Großbritannien, England, das Vereinigte Königreich, wie auch immer, schon angefangen hat, mehrere Expeditionen zu unternehmen. Und es war so klar, okay, so Imperialismus, Kolonialismus beginnt langsam.
Mhm.
Und ich würde ihm jetzt mal frech unterstellen, dass er das gemerkt hat, diese Tendenzen beobachtet hat und die in diesem Buch verarbeitet hat. Das finde ich das Zweite. Schöne, aber auch ein bisschen frustrierende an der Literaturwissenschaft. Man kann sagen, was man möchte und man hat recht, wenn man es belegen kann.
Ja.
Also ich könnte auch sagen, Shakespeare hat in diesem Buch
überhaupt nichts gegen Kolonialismus.
Und den Plot von Cars 2 vorhergesagt, hier sind meine Belege und es wäre richtig.
Das liebe ich aber ein bisschen.
Ja. Also man kann zum Beispiel auch argumentieren, dass Shakespeare sich vom Plot von Cars 2 hat inspirieren lassen, also dass man Muster aus dem Plot von Cars 2 in Shakespeare findet.
Ja, Shakespeare das, hat sie bei Cars.
Nein, aber wirklich, auch wenn das chronologisch völlig falsch ist, kann man ja trotzdem belegen, dass man die Muster da drin findet. Also es geht ja überhaupt, es geht nicht drum. Der Autor ist komplett out of the picture.
Das kommt drauf an, nach welcher Art man analysiert.
Ja, aber also so wie ich in meinen Kursen war es immer so, es geht um das Werk. Es geht nicht um den Autor, es geht nicht um die Intention des Autors, es geht um das Werk und was du darin liest. Und das, natürlich würde ich nicht sagen, Shakespeare hat sich vom Plot inspirieren lassen, aber man kann sagen, man sieht Parallelen zum Plot von Cars 2, ja. Auch wenn es historisch, chronologisch unmöglich ist, dass Shakespeare den Film Cars 2 gesehen hat.
Ja.
Ich weiß nicht, wieso ich mich so auf Cars 2 jetzt eingeschossen habe. Egal. Auf jeden Fall.
Ja, ich habe Hausarbeit geschrieben, glaube ich, über die Parallelen in Macbeth und Picture of Dorian Gray.
Ja, auch zeitlich komplett.
Ja.
Das ist ein Unterschied. Das ist eine kleine Zeitspanne.
Ja.
Eine kleine Lücke dazwischen. Genau, ich habe mir in der Hausarbeit Hippolyta und Theseus und Oberon und Titania angeguckt. Also die zwei Pärchen, diese Early Modern Literary Couples, haha, habe ich analysiert. Also mir geht es überhaupt gar nicht um die vier Hauptpersonen und das große Liebesdrama, sondern um die Side-Narratives.
Die sind aber immer spannender.
Ja, und ich fand, da ist halt mehr Kolonialismuskritik.
Ach so, ja.
Verpackt.
Aber zum Beispiel, ich habe über die Dienerinnen in diversen deutschen Werken, weil das sind die geilsten.
Genau. Das Erste, was so ein bisschen auf der Hand liegt, ist, Hippolyta ist die Königin der Amazonen. Die Amazonen sind
Hot.
Ein Matriarchat. Das sind starke Frauen. Es wird in dem Buch, also in
literarisch starke Frauen. Ja. So, oh mein Gott, du bist so eine starke Frau.
Nein.
Massiv beieinander.
Mit Waffen ausgestattet und so. Und in Sommernachtsraum wird auch mehrmals darauf eingegangen, dass die kleine Jungen verstümmeln, dass sie nicht stark werden. Also, dass das so unzivilisierte Biester sind, sozusagen. Also sehr viel, was man so mit diesem Othering-Begriff in der Kolonialanalyse, in der Colonial Theory bezeichnen würde, dass die einen Gegenentwurf zur athenischen Gesellschaft, aus der Theseus kommt, bilden. Da ist sehr klar Patriarchat, wie man auch sieht, wenn Egeus an den Hof von Theseus geht und sagt, sag meiner Tochter, dass sie den heiraten soll und das möglich ist, dass die Tochter da kein Mitspracherecht hat. Und was sehr auffällig ist, ist, dass Hippolyta in den ersten Szenen, wo eben diese Verhandlung über wen soll Hermia jetzt heiraten passiert, nichts sagt. Sie ist still. Was ich so interpretiert habe, dass sie von Theseus erobert wurde, dass sie unterworfen wurde und dass sie sich jetzt in diese patriarchale Gesellschaft einfügen muss.
Sie hat nichts mehr zum Sagen.
Weil sie bezwungen wurde.
Ja.
Und ich muss kurz eine Zitat raussuchen. Theseus sagt, ich habe es jetzt leider nur im Englischen da, aber ich kann es übersetzen. Hippolyta, I wooed thee with my sword and won thy love during the injuries. Also er sagt, ich habe dich umworben mit meinem Schwert und ich habe dich gewonnen, indem ich dich verletzt habe.
Cool.
Was sehr deutlich darauf hindeutet, dass es eine gewaltsame Eroberung dieser Frau war. Dann sagt er aber später, but I will wed thee in another key. Also ich werde dich in einer anderen Tonart heiraten. Was so ein bisschen implizieren könnte, dass er jetzt doch schon verliebt ist. Also es war anfangs eine gewaltsame Eroberung, aber jetzt hat er sie schon auch gern und deswegen will er sie heiraten. Bah. Ich würde ihm mal unterstellen, dass es ihm primär um Macht geht, dass er durch die Heirat zur Königin der Amazonen, die Amazonen ihm dann auch unterliegen, und dass es ihm um einen Ausbau seiner Macht geht, dass die Eroberung von Hippolyta gewaltsam war und auch die Hochzeit ja ein Instrument ist, sie weiter zu unterdrücken und dass er sich dadurch, dass er sie schon erobert hat, auch leisten kann, da eine Romantik rein zu interpretieren.
Mhm. Weil es auch wurscht ist.
Ja, voll. So. Sie kann nichts sagen. Ja. Deswegen schweigt sie auch in der Szene meine Interpretation, weil sie weiß, sie hat verloren. Das ist natürlich sehr klar, die westliche, in Anführungszeichen, Gesellschaft, das Patriarchat, erobert die Unzivilisierten, the Others und setzt sozusagen patriarchale Strukturen über matriarchale Strukturen. So viel zu denen. Ganz viele andere Dinge noch, aber das ist, glaube ich, so die spannendsten Punkte. Mhm. Über die beiden. Oberon und Titania. Da wird es dann spannend. Oberon und Titania sind im Feenreich. Dementsprechend ist so ein bisschen Magie überall drin und so Liebestränke und so. Das wird dann später noch spannend und plot. Aber die beiden streiten sich auch über einen indischen Jungen, der Titania gegeben wurde von einer Unterworfenen, einer Anbeterin. Es ist so nicht ganz klar, also da bin ich mir auch in der Analyse nicht sicher. Man kann es so und so auslegen, ob diese indische Frau Titania als sozusagen, wie sagt man denn, als überstehende Person, wie heißt es denn, als Autoritätsperson wahrnimmt oder als Freundin.
Mhm.
Die beiden streiten sich aber auf jeden Fall um diesen indischen Jungen, weil Titania ihn hat und Oberon ihn will. Und Oberon und Titania sind generell, das ist keine glückliche, harmonische Ehe, die streiten die ganze Zeit. Und wenn sie streiten, merkt man das an Naturphänomenen. Also es passieren so Überschwemmungen, Flutungen, Stürme, weil sie wütend aufeinander sind. Und das passiert sehr oft.
Toll.
Und dieser Streit steht im Fokus des dieser Geschichte. Titania wird durch diese Verbindung, die sie zu dem indischen Jungen hat, die sie aber auch zu der Mutter des indischen Jungen hat, in meinen Augen verknüpft mit Indien. Also dass sie zwischen Oberon und Titania ist sie auf jeden Fall die, die eher verbunden ist mit Indien als Land. Und es geht so ein bisschen darum, dass die beiden, also die Mutter und sie, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Man ist sich nicht ganz sicher, ob es, wie gesagt, eine hierarchische Beziehung ist. Es steht aber auch drin, the mother gossiped by my side. Also Gossip ist ja auch eher was, was man nicht mit einer Autorität, also in einer ungleichen Beziehung würde man das ja nicht machen. Es klingt so ein bisschen auch, als wären sie befreundet und als würde Titania diesen Jungen großziehen wollen als Dienst ihrer Freundin gegenüber, weil diese Mutter gestorben ist und dann dem Jungen Titania gegeben hat, dass sie ihn großzieht. Und Puck sagt aber zum Beispiel, the boy was stolen from an Indian king. Also es ist auch nicht klar, weil dieser Vater sonst nie erwähnt wird, ob dieser Vater gestorben ist, ob er theoretisch den Sohn gehabt haben wollte, aber dann die Mutter ihn an Titania gegeben hat oder ob Titania den Jungen gestohlen hat. Das ist alles ein bisschen unklar. Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass Titania diesen Jungen nurturen will. Sie will ihn, steht, crowns him with flowers and makes him all her joy. Also sie möchte ihn ehren, sie möchte ihn wie einen richtigen Sohn behandeln. Und Oberon möchte diesen Jungen als Macht, als, wie sagt man denn? Ja, als Machtdings, als...
Als Zeichen seiner Macht oder als...
Was ist denn da das richtige Wort? Als Symbol? Anlage?
Nee. Anlage? Machtsymbol?
Es ist kein Symbol, er hätte dadurch Macht. Egal, auf jeden Fall will er diesen Jungen, um seine Macht auszubauen. Und es geht ihm nicht um den Jungen, es geht ihm um das Kapital, das er daraus schlagen kann, dass er diesen Jungen hat. Würde ich sagen, das ist so ein bisschen dadurch, dass Indien ja ausgebeutet wurde von, also später, wenn der englische Kolonialismus und der Imperialismus kam, dass man da schon Unterschiede sieht, wie man mit Kolonialismus umgehen kann. Gleichzeitig habe ich mir dann so ein bisschen Kolonialtheorie angeguckt und es gibt die Dependency Theory, also die Abhängigkeitstheorie von Prebisch, heißt er, glaube ich. Genau, Paul Prebisch hat diese Theorie erfunden und er sagt, dass ökonomisches Wachstum in den fortgeschrittenen, industrialisierten Ländern nicht zwangsläufig dazu geführt hat, dass auch ökonomischer Wachstum in den ärmeren Ländern passiert ist. Also dass ein Handelsabkommen oder dass eine Verbindung, die die beiden Länder haben, weil nach dem Kolonialismus sehr oft auch so Trading passiert ist.
Fast als wäre das alles nicht fair.
Dass eben man eben nicht sagen kann, ja, okay, sie handeln ja miteinander, dann muss das ja automatisch, also es ist ja auch ein Gefallen, den man den ärmeren Ländern tut, wenn man sie kolonialisiert. Das ist eben nicht der Fall, weil er sagt, also das geht sehr durch gegen neoklassische Theorie, dass eben die Kolonialmächte die Ressourcen der kolonialisierten Länder nutzen und ihnen so gar nicht die Möglichkeit für ökonomisches Wachstum geben.
Ja.
So, es gibt zum Beispiel, also mit der East India Company ging es ja ganz viel um Gewürze wie Zimt und etc. oder Salzpeter, aber eben auch Sklavenhandel. Und logischerweise, wenn alle kräftigen Menschen aus dem Land rausgezogen werden, wer soll da arbeiten? Wer soll dafür ökonomisches Wachstum sorgen?
Wenn die ganzen Felder voll sind mit scheiß Baumwolle für uns. So. Wo sollen die dann ihre eigene Baumwolle herkriegen?
Und dadurch kommt ein Abhängigkeitskomplex, weil eben die underdeveloped countries, die kolonialisierten Länder, nicht die Möglichkeit haben, ihr eigenes ökonomisches Wachstum zu fördern und dadurch abhängig sind von den Ländern, die sie kolonialisiert haben und aus dieser Abhängigkeit nicht rauskommen, weil sie eben keine eigenen Ressourcen haben. So, da würde ich sagen.
Weil wir sie ihnen weggenommen haben.
Exakt. Da würde ich sagen, das ist ähnlich zwischen Oberon und Titania. Oberon. Jetzt kommt dieser Liebestrank.
Oh, damn, okay.
Jetzt kommt nämlich dieser Liebestrank ins Spiel. Oberon, um Titania so ein bisschen zu ärgern und sie abhängig zu machen von ihm, gibt ihr einen Liebestrank und sie verliebt sich daraufhin in einen Esel.
Entschuldigung.
Er findet es.
Du langweilst mich nicht, ich bin nur müde.
Ist okay. Er findet es wahnsinnig lustig, dass sie in diesen Esel verliebt ist, macht sich über sie lustig, hahaha, und klaut ihr den indischen Jungen, während sie unter dem Einfluss der Droge ist. Sie wacht dann wieder auf, hat ihre Ehre verloren, weil sie in einen Esel verliebt war und hat den Jungen nicht mehr, der ihre Ressource war, ihre Machtressource. Yeah. Und dadurch würde ich sagen, hat Oberon eben diesen Abhängigkeitskomplex zwischen den beiden geschaffen, weil er nicht nur ihre Ehre und den indischen Jungen genommen hat, nein, weil er den indischen Jungen und die Ehre genommen hat und dadurch Titania eben in der Ehe weiter unten steht und in einem hierarchischen Verhältnis zu ihm steht und er deswegen gewonnen hat. Heißt, Oberon ist so ein bisschen diese Kolonialmacht, der Titania ausbeutet und dadurch, dass Titania ja auch mit Indien verknüpft ist, durch die Verbindung mit der Mutter, so ein bisschen die Ausbeutung von Indien symbolisiert. Mhm. Genau. Der indische Junge kommt in diesem Stück überhaupt nicht vor. Er spricht nicht, er ist nicht auf der Bühne, er schwebt im Raum. Mehr als Idee als Person, würde ich sagen.
Spoken of.
Exakt. Da kommt natürlich sofort der Titel des Essays von Gayatri Chakravorty Spivak in den Kopf. Can the Subaltern Speak? Das heißt, ich wollte gerade sagen, das hast du im Studium safe behandelt.
Tatsächlich.
Weil Kolonialtheorie ist immer mit the Subaltern, also die unterdrückte Minderheit, als Subaltern genannt. Und dieser Titel Can the Subaltern Speak? Also können die Subalternen sprechen? Offensichtlich, wenn der Junge im Stück nicht spricht.
Ja.
Nein, sie haben keine Stimme. Und also Spivak bezieht das mehr auf, also weniger auf Literatur, sondern dass unterdrückte Gruppen im öffentlichen Diskurs keine Stimme haben. Mhm. Gleichzeitig, wenn der indische Junge Teil eben dieser unterdrückten Minorität ist, also dieser unterdrückten Minderheit, dass er aus Indien kommt, dass er kein eigenes Kapital hat, wenn er nicht sprechen kann, sozusagen stellvertretend für die Minderheit. Genau. So viel dazu. Und ich würde sagen, der Junge ist ein Symbol für eben wirtschaftliches Handeln mit Indien. Und durch den Umgang mit ihm ist so ein kleines Foreshadowing von Shakespeare auf den Kapitalismus. Denn dadurch, dass er, also einerseits, sorry, ich springe ein bisschen. Es gibt ein Zitat im Stück, das, wo Titania sagt, also the mother's womb, then rich with my, also Titanias young squire, would imitate and sail upon the land to fetch me trifles and return again, as from a voyage, rich with merchandise. Also dieser Junge wird literarisch verglichen mit den Segeln der Handelsschiffe und mit rich with merchandise from a voyage, also mit diesem kolonialen, man fährt mit einem Schiff irgendwo hin und holt Güter und Ressourcen zurück. Er wird eins zu eins damit verglichen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht weit hergeholt, dass er als Symbol für kommerzielles Handeln mit Indien steht. Und wer eben, weil Indien damals ein Land war, voll mit vielen Ressourcen, die wertvoll waren auf dem Markt, wer die Haupthandelskraft war, hatte die meiste politische Macht und den meisten Einfluss. Und deswegen gab es ja auch diesen Wettlauf um Kolonialismus, wer die meisten Kolonien haben kann, etc. Deswegen dieser Kampf oder dieser Streit zwischen Oberon und Titania um den Jungen symbolisiert so ein bisschen diesen Kampf um die Macht, wer eben den meisten ökonomischen Einfluss hat, wer am ehesten diese Ressourcen hat. Gleichzeitig Oberon möchte ihn auch als seinen Untertan, als Teil seines Militärs, seiner Entourage, dementsprechend auch diese menschliche Komponente von Manpower, Slave Trade etc. So, ich habe mir da richtig was bei gedacht, du. Genau, die indische Mutter gibt Titania ja den Jungen und da kann man so ein bisschen argumentieren, dass sie Titania erlaubt, Ressourcen ihres Landes zu nehmen. Also, dass das ein einvernehmlicher Handel sein könnte.
Eher fairer.
Eher fair, weil sozusagen die indische Mutter symbolisierend für Indien, also symbolisch für Indien, gesagt hat, hey, wir können in ein Verhältnis miteinander treten. Oberon hingegen hat von der indischen Mutter keine Erlaubnis bekommen und nimmt sich den Jungen einfach, weil er das möchte. Also eher eine gewaltsame Eroberung. Die Abwesenheit des Jungen in diesem ganzen Stück und dieses sehr, also er ist der zentrale Punkt in diesem Streit, gleichzeitig ist er nicht präsent in dem Stück, er spricht nicht, er ist nicht sichtbar auf der Bühne. würde ich sagen, kann man mit der marxistischen Theorie des Warenfetisches erklären oder in Verbindung bringen. Der Warenfetisch, sagt Marx, also früher waren die Beziehungen zwischen Menschen das Wichtigste.
Du wärst
also,
nicht du, wenn du noch Marx mit reinbracht hättest.
Ich hab alle meine Arbeiten, weil ich so, Marxist Reading of, bla bla bla. Weil ich es auch einfach sehr spannend finde, so materialistische Analysen in Literatur. Anyhow, früher war die Person, die eben das größte Gefolge hatte, die mächtigste Person. Mhm. Aber da gab es dann den Shift, dass vom Feudalismus zum Kapitalismus, dass die Person mit den meisten Ressourcen, mit dem meisten Kapital die mächtigste Person war.
Mhm.
Und der
ist immer noch.
Ja. Und der Junge ist das Kapital, er ist eine Ressource, heißt, er ist indirekt eine Ware. Mhm. Also dieser Warenfetisch, das, also Fetisch ist ganz wichtig, ist nicht im Sinne von so kinky, sexy, sexy, sondern diese fast so gottgleiche Anhimmelung eines Gegenstandes. Mhm. Also Marx sagt, Waren werden im menschlichen Leben so wichtig, dass sie auf so einen gottgleichen Status gebracht werden, dass sie viel mehr Macht haben, als sie eigentlich tun. Also es ist ja eigentlich an sich ein Gegenstand, aber sie symbolisieren so viel Macht und sie Macht ist dann nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich dann, weil wir ihr eben die Macht geben. So, genau, dass der Junge eben so ein bisschen.
Dass wir uns zum Beispiel darauf geeinigt haben, Gold ist so und so viel wert.
Voll. Und das.
Da kann das Gold ja gar nichts dafür.
Genau. Genau. Und dass Oberon und Titania eben ihre Machtkämpfe.
Titania.
Oberon und Titania ihre Machtkämpfe durch den Besitz dieses Jungs aushandeln.
Mhm.
Und dass das eben der zentrale Punkt ist. Genau. Und da würde ich sagen, hat Shakespeare so ein bisschen diese Entwicklung hin zum Kapitalismus, auch wenn es, als er gearbeitet und geschrieben hat, noch gar nicht so prominent war. Also es war gerade so in der Umbruchsphase.
Aber es muss ihn ja beschäftigt haben, sonst wäre es ja da nicht drin.
Also lege ich ihm jetzt einfach mal.
Dann wäre es ja kein Indian Boy gewesen.
Ja, voll.
Dann wäre es A-Boy gewesen.
Ja, ja, voll. Genau, und man hat damals über Übersetzungen, also zum Beispiel Kolumbus, Schriften wurden ins Lateinische übersetzt und weltweit publiziert.
Mhm.
Also man hat mitbekommen, dass eben diese kolonialen Bestrebungen und diese Unternehmungen passieren und dass es so ein globaler Trend ist.
Genau. Und Shakespeare ist wirklich, ich glaube, dass man das vielleicht auch gar nicht so weiß, Shakespeare ist deutlich gesellschaftskritischer, als wir das mitkriegen. Also, also ich glaube, das Plumpeste ist wirklich, dass Romeo und Julia keine Liebesgeschichte ist,
wirklich gar nicht.
Sondern einfach wie dieser Hass der Familien dazu führt, dass alle sterben zum Schluss. So. Und ich habe zum Beispiel einmal eine Sitzung gehabt in einem Seminar, wo wir die ganze Sitzung nur Shakespeare-Jokes übersetzt haben aus dem Early Modern English, weil der geschafft hat, in einem Satz drei Jokes zu machen für drei verschiedene Gesellschaftsschichten.
Ja.
Also da, ich check, dass man von außen dann oft denkt, oh, jetzt legst du mir aber was im Mund.
Ja.
Shakespeare ist es wirklich zuzutrauen.
Und ich glaube, da hatten wir auch in der Folge, wo ich was...
I hate to be fan of a man, aber...
wo wir, was ihr wollt, besprochen hatten, auch schon drüber geredet, dass ganz viele Shakespeare-Übersetzungen, die wir in der Schule lesen, sehr blumig sind.
Ja.
Und dieses sehr raue und auch das Politische, das ein bisschen rausgeschrieben wird. Und das eben sehr lyrische, schöne Sprache.
Carter hat Schluck auf und schaut wahnsinnig dumm aus.
Diese sehr lyrische, schöne Sprache im Fokus ist. Und gar nicht so doll dieses Politische, das er durchaus hatte.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Und das eben, und das ist auch völlig fair, also als ich das in der Schule gelesen habe, Shakespeare, oder ohne sozusagen Hilfe in einem Kurs, man kann das alles gar nicht durchdringen, weil die Sprache so alt ist und die auch den geschichtlichen Kontext, den man braucht. Genau. Aber ich fand,
Shakespeare war durchaus links unterwegs.
Also würde ich ihm jetzt einfach mal.
Ja.
Man kann ihn auf jeden Fall so interpretieren. Und das allein reicht ja, dass es richtig ist. Also wenn man sagt, ich nehme dieses Werk und ich kann es so auslegen, dann ist es auch so. Unabhängig davon, ob der Autor jetzt links war oder nicht.
Ja. Es ist ja aber auch so, dass Shakespeare ist ja, der hat ja dann innerhalb der Stadtgrenzen nicht mehr spielen dürfen, weil das ist ja nicht vom König abgenickt und das war ja niederes Theater und so Scheiß.
Für den Pöbel.
Ja, der war nicht Goethe, so. Das ist nicht, das ist eine andere Art von Kunst.
Ja, und er hat auch, also er hat nicht.
Kunst fürs Volk hat er gemacht.
Er hat nicht für die Höfe geschrieben, für den Adel, sondern.
Er hat aber gewusst, und das ist das Geile, er hat gewusst, die sind trotzdem da.
Ja.
Und er hat gewusst, König und Königin sitzen da und er hat sich einfach in die Stücke so massiv über diese Leute lustig gemacht, weil er gewusst hat, die sitzen so, dass alle anderen die singen. Die Kinder nichts machen.
Ja.
Die Kinder nicht Buch schreien. Die Kinder nicht sauer werden, weil alle sie anschauen. Ja. Toll.
Hammer. Ja, die Hausarbeit hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und Sommernachtstraum, finde ich, macht als Stück auch sehr viel Spaß.
Ja. Weil da ist einfach einiges los.
Weil es passiert einfach sehr viel.
Man ist so, Elfen immer geil.
Ja.
Oder Feen.
Und wenn man vielleicht nicht direkt im Shakespeare-Original anfangen möchte, kann ich Wilde Hühner und die Liebe empfehlen. Da spielen sie das nämlich.
Oder der Club der Totendichter.
Ja. Ich war auf jeden Fall sehr Fan vom Thema und habe auch eine 1-0 auf die Hausarbeit bekommen. Deswegen bin ich natürlich noch mal mehr Fan vom Thema, weil ich Academic Validation dafür bekommen habe. Danke.
Ich tätschle ihr den Kopf.
Danke.
Damit sie eher von mir Validation kriegt.
Fühlt sich das gut an.
Genau.
Koloniale Theorie in Shakespeare. Spaß, Spaß, Spaß.
Ja. Toll.
Das war mein Nerd-Ausflug.
Ja, ihr könnt uns gerne sagen, ob ihr euch jetzt denkt, okay, das nächstes Mal wieder Kinderbücher bitte. Oder ob euch das auch interessiert. Wir haben halt beide Literatur studiert. Das heißt, wir sind beide natürlich kleine Nerds.
Wir können aber auch, also so.
Wir können also Analysen schreiben über Kinderbücher.
Voll, ich wollte gerade sagen, also wir haben ja letzte Folge über Panem geredet, was man in Panem alles rauslesen kann. Ja. Loco. Es muss nicht immer Shakespeare oder Klopstock sein.
Ja. Oder auch dann so Sachen wie, dass, wenn man es genau nimmt, dann ist König der Löwen Hamlet.
Ja. Oh, das können wir auch mal, wo so. Shakespeare in Popkultur alles drin ist.
Weil überall. Er ist überall.
Überall.
She's the Man. Ja.
Wie heißt das andere? 10 Dinge, die ich an dir hasse?
Ja.
Alles Shakespeare.
Alles Shakespeare. Im Deutschen ist ganz viel Brecht tatsächlich.
Mm, ja, macht ja auch Sinn.
Ja, Brecht hat es natürlich auch nicht alles alleine erfunden, aber und Brecht war wirklich persönlich ein Arschloch. Massiv. Aber ganz viel, was wir jetzt nur lustig finden, filmen, ist Brecht.
Ja, Brecht ist einfach, also auch ein bisschen iconic einfach. Leider. Unabhängig von der Person.
Leider. So,
iconic.
Das war's von uns. Wir hören uns in 2 Wochen zu dem nächsten Rückblick. Wir lesen bis dahin, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft von Josephine Sonneson. Das ist unser Community-Buch diesen Monat. Also lest es gern mit, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt in der nächsten Captain Folge.
Der Captain muss jetzt erstmal ein kleines Mittagsschläfchen machen. Ganz müde kleine Maus.
Entschuldige, er sieht so süß aus, mein Gott. Wir hören uns dann.
Ciao, ciao.
Bye, bye.